SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 2. Januar 2019. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und zunächst mal möchte ich euch natürlich ein frohes neues Jahr wünschen da draußen. 2019 wird das Jahr des SV Waldhof, haben wir schon festgestellt hier. Hoffen wir zumindest. Nicht nur aus diesem Grund, aber wir haben euch heute auch wieder einen interessanten Studiogast aus dem Umfeld des SV Waldhof mitgebracht. Am heutigen Abend ist Benny Sachs bei uns zu Gast, seines Zeichens Co-Trainer beim SV Waldhof. Hallo Benny.
Hallo, guten Abend.
Und ja, ich hoffe, wir verbringen mit ihm eine sehr interessante Stunde bis 21 Uhr und der Carlo hat bestimmt auch schon eine erste Frage vorbereitet.
Genau, erstmal auch von mir, hallo Benny. Wir haben mal ein bisschen über dich recherchiert und festgestellt, du bist schon über 20 Jahre im Trainerbusiness. Vielleicht kannst du uns kurz mal deine Vita erzählen, wie das dazu kam, dass du überhaupt Trainer wurdest oder Jugendtrainer erstmal und was dich dann letztendlich auch zum SV Waldhof geführt hat.
Ja. Also man fängt ja irgendwann mal an, auch mal selber zu spielen. Das war so ein bisschen der Ansatz und hat so eine Leidenschaft und eine Liebe irgendwie zum Fußball. Dann hat sich das so entwickelt, dass mein Vater damals eine kleine Jugendmannschaft trainiert. Das waren 7-8-Jährige und hat er mich mal dazu mitgenommen. Und es hat mir irgendwie Spaß gemacht, so eine Mannschaft zu coachen und zu trainieren und dann so auf den Wettkampf zu fahren. Dann habe ich parallel zum eigenen Spiel, habe ich dann auch angefangen, die Mannschaft zu trainieren. Der Papa hat dann aufgehört, ich habe dann die Mannschaft weiter trainiert und die waren auch relativ erfolgreich auf einem kleinen Verein in Frankfurt und da haben wir auch richtig gute Ergebnisse erzielt. Es war irgendwie, hat's mich gepackt und dann ging es weiter oben. Dann hat man versucht, dann mal höhere zu trainieren, E-Jugend, D-Jugend und so im Prinzip so jeden Schritt eigentlich auf der Leiter gemacht, bis hoch dann zu den Senioren. Da war der Vorteil, dass ich einfach mit 14 angefangen habe, das Ganze zu machen.
Also das heißt, du hast, bevor du beim FSV trainiert hast, auch schon vorher Mannschaft trainiert. Also mit 14 beim FSV, glaube ich, als Jugendtrainer angefangen.
Ja, es war wie gesagt der kleine Verein, wo ich herkomme. Fechenheim ist das, ein ganz kleiner Ortsteil in Frankfurt. Und da habe ich übernommen die F-Jugendmannschaft damals. Und dann kam dann der FSV und dann kam noch der ein andere Verein danach.
Okay. Welchen Schein hast du derzeit?
Jetzt die A-Lizenz. Ja, ich strebe natürlich einen Fußballlehrer an. Wollte eigentlich letztes Jahr hin, aber natürlich ist es jetzt hier gerade eine Situation, ja. Man braucht mich und ich brauche auch irgendwie den Verein und wenn ich jetzt 3 Tage dann nicht da bin, das würde jetzt keinen Sinn machen in der Zeit. Man ist auch froh, dass man, das Beste ist eigentlich immer die Praxis. Also ich kann den Schein mit Sicherheit irgendwann immer noch machen, aber wenn man jetzt so dabei ist, dann will man jetzt nicht 3 Tage in Köln verbringen.
Also so parallel wie der Kenan Kutschak zum Beispiel, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ist nicht ausgeschlossen, nein. Allerdings, jetzt im Moment würde ich das jetzt vor allen Dingen, weil wir sind eigentlich zu zweit, haben einen Torwarttrainer dabei und haben ein relativ kleines Team und daher kommt es jetzt gerade nicht in Frage. Ich bin relativ jung noch für einen Trainer, trotz dass ich schon 20 Jahre dabei bin. Ja, bin ich jetzt über 37, muss selber rechnen, ja. Und auf jeden Fall, ja, da habe ich auch noch Zeit, den Schein zu machen.
Genau, vor 3 oder 4 Jahren hast du bei Transfermarkt ja auch gesagt, deine Karriere ist erst am Anfang, ne?
Ja, das war Überschrift natürlich mal ganz groß, wenn das dann so jemand liest. Boah. Ja, ich denke jetzt nicht so klein, ich denke schon, ja, dass immer was möglich ist, wenn man alles versucht. Und daher, ja klar, man versucht natürlich irgendwie nach vorne zu kommen in seiner Karriere und manchmal muss man auch Rückschläge in Kauf nehmen, aber prinzipiell versucht man immer nach vorne zu gehen.
Ja gut, dann die Frage, die sich, glaube ich, jeder von uns gerade stellt, ist, wie ist dein Tätigkeitsbereich und wie sieht dein Tagesablauf aus?
Sehr gute Frage, ja. Wie sieht der Tagesablauf von einem Trainer bzw. Co-Trainer aus, ja? Und was sind meine genauen Tätigkeiten? Also der Cheftrainer und ich haben uns ja auch erst jetzt, seit einem Jahr kennen wir uns, ja. Und da mussten wir uns auch erstmal irgendwie finden, das ist ja ganz normal. Da kommt ein neuer Trainer. Ich war ja schon da gewesen, weil ich vorher ja schon hier Co-Trainer gewesen bin. Und dann müssen die Aufgaben sich auch erstmal neu finden. Im Prinzip meine Aufgabe ist vor allen Dingen natürlich Spielanalyse. Also das ist schon ein großer Schwerpunkt, wo sehr viel Zeit beansprucht. Das heißt Gegnervorbereitung, das heißt aber auch das eigene Spiel dann, wenn wir spielen, dann auch das eigene Spiel dann nachzuanalysieren und dementsprechend den Jungs dann Bildern zu präsentieren. Und das ist ein großer Teil von der Spielanalyse. Dann natürlich als Co-Trainer auf dem Platz, klar. Wir sind dann zu zweit und dann planen wir das Training. Das ist ja eine Planung, die man natürlich macht über mehrere Wochen und Monate, was für Schwerpunkte man setzt, aber welche Übungen man macht, das entscheidet man dann auch immer wieder von Tag zu Tag, was zur Mannschaft passt. Wir haben natürlich unsere Idee und dann auf dem Platz ist man natürlich aktiv dabei bei Spielform, beim Warmmachen. Also ich fühle mich jetzt überhaupt nicht wie ein Co-Trainer, muss ich auch sagen. Co-Trainer hört sich immer so an, okay, der stellt dann Hütchen auf und dann verteilt er die Leibchen und ja, ab und zu mal sagt er auch mal was. Also da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, es gibt der Trainer mir auch nicht. Und ich finde auch, ein Co-Trainer muss auch genauso wie ein Trainer, ich war ja sonst fast in allen Stationen Cheftrainer gewesen, der muss auch so denken wie ein Cheftrainer, muss die Gedanken verstehen, der muss auch so handeln können, der muss mitdenken, der muss auch kritisch sein, ja, der muss auch Dinge intern ansprechen. Also so sehe ich meine Rolle und da werde ich auch so genauso wahrgenommen von allen. Und daher fühlt man sich natürlich wohl. Sonst, wie sieht ein Alltag aus? Also ein Alltag sieht so aus, dass man relativ früh aufsteht. Wo ich noch in Frankfurt gelebt habe, war es sehr, sehr früh. Ja. Und beginnt dann eigentlich schon im Zug mit der Vorbereitung auf den Tag. Und das fängt dann irgendwann um 6 Uhr steht man auf. Und dann geht man um 7 Uhr dann aus dem Haus. Und dann ist man irgendwann um 8:30 dann am Eisenweg. Und dann hat man trotzdem nochmal 1,5 Stunden, wo man alles mit dem Trainerteam besprechen kann, wie die Einheit aussieht. Und dann geht man auch vorher raus und baut schon mal auf, dass man natürlich dann auch die Spieler, dass die dann nicht so lange warten, bis sie in die nächste Übung reingehen.
Also doch auch Hütchen aufstellen.
Ja, eher Stangen. Eher Stangen. Gelbe und rote Stangen und kleine Tore und sowas. Auch, ja, auch, macht man auch. Aber so, dass die Jungs einfach einen reibungslosen Ablauf haben. Und dann besprechen wir auch nochmal alles nach. Das machen wir meistens dann nochmal, wenn wir laufen gehen. Das machen wir ganz gerne, auch um ein bisschen irgendwie ein bisschen wieder rauszukommen aus dem Ganzen, ein bisschen abzuschalten, aber auch natürlich, um die Dinge zu besprechen. Also da haben wir schon sehr viele Ideen, sehr viele Analysen gemacht, einfach beim Laufen, weil wir sind eher so dynamische Typen und dann brauchen wir eher jetzt nicht irgendwo im Büro zu sitzen und irgendwas, da verlieren wir ein bisschen Energie und dann gehen wir laufen und dann ist es schon wieder 15, 16 Uhr und meistens ab Dienstag fängt man schon wieder an, den Gegner auf Video zu studieren und dann geht's auch bis abends. Also es ist schon, wenn jetzt nicht eine Stunde, dann hört es immer so an, oh, ja, der arbeitet so viel und wann schläft er eigentlich noch, aber ja, es ist einfach der Anspruch, ja, weil man, die Arbeit ist einfach so viel, man hat einfach jeden Tag so viel zu tun, dass man dann, wenn man zu Hause ist, muss man aber auch mal abschalten, ist auch wichtig, dass man nicht denkt, alles besteht nur aus Fußball, sondern es gibt dann auch andere Dinge außerhalb des Fußballs. Dafür muss man sich auch mal Zeit nehmen, weil dann kann man auch mal wunderbar abschalten. Also die Leute, die dann zu Hause nicht abschalten können, halte ich für schwierig. Also ich muss das auch lernen, aber mittlerweile kann ich das gut und da gibt es viele tolle Dinge, die man machen kann. Und dann kommst du einfach wieder jeden Tag frisch hin, weil es bringt dir nichts, wenn du aus schlechtem Gewissen oder aus Aktionismus sagst, ich arbeite jetzt 16 Stunden, ich habe doch alles gemacht für den Erfolg. Aber du hast nicht die Qualität, dass du das Spiel richtig analysierst oder siehst oder das Training gut vorbereitest. Also du brauchst immer wieder jeden Tag Frische.
In deinen Videoanalysen hat man schon viel gehört, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ich wollte genau, gerne mal drauf zurückkommen.
Ganz kurz, der Carlo sagt es glaube ich deswegen, weil alle unsere Studiogäste immer irgendwie von deinen, die sagen, du lebst quasi im Laptop irgendwie und würdest irgendwie den ganzen Tag wahrscheinlich nichts anderes machen, ja, als beim Laptop.
Ich habe natürlich dazu beigetragen, das Weltbild ja von mir, so, wenn ich dann mit dem Laptop teilweise dann schon getragen dann zum Gelände laufe, weil da musste noch was, ja, musste noch was finalisiert werden, das ist gerade durchgelaufen und muss exportiert werden und klar. Okay. Aber das mache ich nicht, um zu sagen, wie viel ich arbeite, sondern es ist dann einfach so, es muss fertig werden. Und da verbringt man schon viel Zeit und dann verbindet mich jeder damit, aber klar, da gibt es noch andere Aufgaben, als jetzt nur das zu machen, aber es ist ein Schwerpunkt.
Ich wollte mal kurz zurückkommen auf die Geschichte, wie du überhaupt zum SV Waldhof gekommen bist. Der Micha Fink hat es über den besten, ist wohl ein Kumpel oder der beste Kumpel von Michael Fink, genau. Kannte dich wohl, genau. Wahrscheinlich über Rot-Weiß-Rheinau. Rheinau sage ich schon, weil der Manuel das ist der Rot-Weiß. Ist auch Rot-Weiß, ne? Genau, Rot-Weiß-Frankfurt. Und das Interessante ist für mich dann auch in dem Zusammenhang, dass du ja unter Michael Fink angefangen hast, der dann leider nicht bleiben konnte.
Ja.
Der Bernhard Rahus übernahm und er sagt dann interessanterweise über dich, wir haben die gleiche Philosophie und wissen genau, was der eine vom anderen verlangt. Das fand ich...
Große Begrifflichkeit.
Sehr interessant, also dass sich da wohl auch zwei dann gefunden haben, die vorerst gar nicht so geplant waren. Aber wie kamst du überhaupt zum Waldhof?
Ja, genau, der Michael Fink, sein Trauzeuge ist der Daniel Schiemen und mit dem habe ich dann sehr gut bei Rot-Weiß Frankfurt damals zusammengearbeitet. Und dann war die Situation gewesen, dass der mit Michael ja übernommen hatte vor dem Offenbach-Spiel dann. Vom Gerd Deiss und er hat einen Co-Trainer gesucht, weil er selber Co-Trainer war und hat übernommen. Und so kam das. Wir kannten uns vorher auch nicht. Also Michael Fink und ich kannten uns jetzt auch nicht. Und haben uns dann einfach kennengelernt, haben gesprochen und hat gepasst anscheinend, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ja. Und so kam das, dass ich mit Michael dann halt diese Phase zusammengearbeitet habe, bis er dann halt leider wegen der Lizenz nicht weitermachen konnte. Und dann kam es zum Wechsel, kam ein neuer Sportdirektor oder kam generell ein Sportdirektor und kam ein neuer Cheftrainer. Und mein erster Satz war, wir haben die gleiche Frisur, es muss also passen. Okay, haben wir erstmal diese Welle gehabt, die ist dann auch erstmal
okay.
Ja, aber abgesehen von der gleichen ähnlichen Frisur haben wir dann schon beide, dass wir das Spiel aktiv gestalten wollen, dass wir nach vorne spielen, dass wir Druck machen, dass wir Chancen rausspielen wollen, dass wir jetzt einen dynamischen Fußball spielen, dass wir die Leute dann auch irgendwie dann in das Stadion verlassen, dann irgendwie auch sagen, oh ja, das hat ja Sinn gemacht, was die da gekickt haben. Und so ein Stil, wie wir auch vom Typen her sind, das hat gepasst. Also das kann man sagen, weil der Begriff Philosophie ist immer sehr groß, sagt jeder irgendwie Philosophie. Klar, am Ende will man Spiele gewinnen. Und das ist, glaube ich, die Philosophie. Und da sind wir schon beide, ja, sind wir sehr ehrgeizig. Und daher hat es gepasst, ja. Wir sind so ein bisschen wie ein altes Ehepaar, so ein bisschen frisch verliebt ist, weil, ja, dafür, dass wir uns erst dann ein Jahr kennen, muss ich sagen, ist schon sehr gut, ja.
Ja, ich glaube, ich habe noch einen Satz von dir auch nochmal aus Transfermarkt. Ich glaube, das passt ganz gut zu dir, wie auch zum Bernhard Rares. Also du sagst, ich bin Benjamin Sachs, ein Trainer, der maximalen Erfolg anstrebt. Und ich glaube, der Bernhard ist genauso.
Ja. Ja,
also ich glaube,
damit ist eigentlich gut.
Sagt so ziemlich alles, ne?
Ja, da muss man sich manchmal sogar bremsen dann auch. Ja? Das ist dann manchmal, wenn man dann zu über ist. Aber hat er auch viel Erfahrung gesammelt. Er ist auch schon lange, auch als Spieler, ja. in den allerhöchsten Klassen gewesen und meine Wenigkeit ist aus einem anderen Ansatz, aber das passt auch gut, ja, wenn zwei Leute aus einem verschiedenen Ansatz kommen und trotzdem maximalen Ehrgeiz haben und ja, das funktioniert gut. Okay.
Ein Spieltag, das war der letzte Spieltag der Hinrunde, beziehungsweise vor der Winterpause letztes Jahr noch, warst du, vorletztes Jahr mittlerweile, hast du auch mal als Cheftrainer auf der Bank gesessen beim Waldhof. Da war der Micha Fink, ist gerade Vater geworden, ne?
Genau.
War das eine Option auch? War das irgendwie vom Vereinsseite aus angedacht, dass du eventuell auch den Posten übernehmen könntest und der Micha Fink dann quasi als dein Co. fungiert?
Weiß ich nicht, also
hat man nicht mit dir gesprochen,
mir hat man jetzt nicht gesprochen, also daher, das war ja ein bisschen ein Kaltstart, ich kam ja dann im Oktober und dann erst Spiel, glaube ich, gegen Kassel haben wir gemacht und dann auf einmal, ja, hatten wir auch eine gute Serie gehabt und an dem Tag konnte er nicht, der Michael, und dann haben wir das halt, dann habe ich es gemacht, okay, lagen 2-0 zurück zur Halbzeit, boah, ich gedacht, klasse, fängt ja gut an, ja, bist du mal einmal hier als Chef da und dann, liegst du 2-2, haben wir es noch 2-2 gemacht. War aber nie ein Thema. Ich muss auch sagen, in dieser Rolle fühle ich mich pudelwohl, weil es ja immer so die Frage ist, kann man sich vorstellen, dann Cheftrainer. Ich war ja lange Cheftrainer, ja klar. Und ich habe ja gerade erklärt, dass natürlich musst du auch als Cheftrainer denken. Also ich denke, ein guter Co-Trainer muss eigentlich ein Cheftrainer sein. Nur ich fühle mich so wohl in dieser Rolle, wo ich das, also ich wusste ja nicht, wie ich damit umzugehen am Anfang, aber dann kommt man so rein in diese Rolle als Co-Trainer, weil du bist ja auch ein, ja, du bist jetzt nicht der Chef, du bist ein Bindeglied, du kannst mit den Spielern natürlich auch nochmal andere Kommunikation treten als ein Cheftrainer, da brauchst du schon mehr Distanz und ich glaube, das liegt mir schon sehr, sehr gut. Deswegen sage ich, da ist man lieber ein hervorragender Co-Trainer oder der Beste, der man sein kann, als jetzt ein, ja, sagen wir mal, normaler Trainer irgendwo, der dann vielleicht schon mal in der höheren Klasse trainiert, aber ich fühle mich da richtig wohl.
Okay. Also, wie ich raushöre, sind für deine zukünftigen Pläne kein Cheftrainerposten, aber...
Schwarz oder weiß?
Du wie musst dich
jetzt entscheiden.
Nee, so war es jetzt nicht gemeint. Aber wie wäre es mit einem Nachwuchsleistungszentrum, da einen Posten zu übernehmen? Oder vielleicht bei uns sogar sowas Ähnliches aufzubauen? Wäre das eine Möglichkeit?
Also, dadurch, dass ich schon so lange dabei bin, habe ich auch gelernt, erstmal nicht so kategorisch auszuschließen, so nach dem Motto, es geht nur nach oben und ich will nur das und das und ich will mir das auch so, boah, ja, ist ja nicht jeder Guardiola, also da muss man schon ein bisschen schauen, ja, Nachwuchsleistungszentrum, klar, sind hochtalentierte Spieler, allerdings denke ich jetzt so in so einem Herrenbereich, Männerbereich ist nochmal was anderes, das liegt mir einfach gerade, da brauche ich jetzt nicht über irgendwas anderes nachzudenken, aber Was wichtig ist hier im Waldhof, weil es auch ein Projekt ist, so ein schlafender Riese, hört sich immer so links an, aber es ist wirklich so ein totales Projekt, wo du wie so ein weißes Blatt Papier, du kannst hier viel gestalten und da gehört Nachwuchsleistungszentrum auf jeden Fall dazu. Also das Thema sind wir jetzt auch dabei, da noch ein bisschen mal Nachwuchsleistungszentrum zu gehen in dem Bereich, das haben wir jetzt noch nicht beim Waldhof und da muss ich jetzt nichts leiten, sondern man muss einfach nur aktiv das mitgestalten, also man muss offen sein und muss auch dann den Spielern die Möglichkeit geben, wenn die dann ausgebildet sind und muss auch seine Vorstellung vom Fußball den Leuten dann auch von oben vermitteln und nicht nur sagen, jetzt haben wir ein Nachwuchsleistungszentrum, ja, das bringt uns dann erstmal nicht viel, die Spieler müssen erstmal tagtäglich gut ausgebildet werden und dann müssen die Trainer die auch einsetzen wollen. Es gibt ja dann viele, die erzählen immer, wir setzen auf die Jugend, aber es geht ja darum, dann den Jungs auch eine Chance zu geben. Und da sehe ich schon meine, ja, weil ich da auch lange gewesen bin im Jugendbereich und da habe ich einfach Bock drauf, auch junge Spieler, den machen wir ja jetzt schon teilweise, ja, und dass da einfach mehr Jungs aus der Jugend hochkommen, klar, logisch.
Wie stehen die Chancen für die Jungs derzeit? Also was sagen wir jetzt U19?
Ja, wir hatten ja, wir haben ja Jonas und Flo, Jonas Weig und Florian haben wir dabei. Im Moment ist im Kader, die können halt nicht so regelmäßig trainieren wegen der Schule. Da wäre halt das Nachwuchsleistungszentrum sehr gut, weil dann hätten wir eine Kooperation, dann könnten wir die auch von der Schule, dann haben sie dann ihre Zeiten, wo sie auch trainieren können. Das ist klar, weil wenn ein anderer Profi 7-8 Mal trainiert die Woche und die trainieren nur 3-mal oder 4-mal, dann kann man es ja ausrechnen über einen Monat und über das Jahr, dass die einfach mehr Einheiten haben und dann müssen die Jungs auf mehr Einheiten kommen. Deswegen, wir haben jetzt auch den einen anderen in der Vorbereitung dabei, eventuell den einen anderen im Trainingslager dabei. Wir schauen immer wieder, aber natürlich ist der Sprung, das ist klar, Oberliga und das ist nicht Tabellenplatz 1. Ja. Da gibt es noch Bundesliga drüber, wo der Prozentzahl, glaube ich, unter 2% ist, dass ein Spieler es schafft im Profibereich. Also das müssen wir auch alles so ein bisschen dann relativieren. Also, und unsere Jungs sind richtig gut. Wir sind nicht irgendwie, sondern wir sind ja auch eine Mannschaft, die ambitioniert ist. Und daher müssen wir einfach schauen, ja, da müssen wir vom Scouting junge Spieler noch frühzeitiger einen Waldhof holen. Natürlich auch Riesenkonkurrenz, aber mit Nachwuchsleistungszentrum können wir auch Verträge machen. Da haben wir die Möglichkeit dann, dass die nicht zu früh abgeworben sind von den Vereinen hier um uns herum. Und da müssen wir einfach ansetzen. Und die Jungs müssen auch spüren, die haben eine Chance, nach oben zu kommen.
Ja, ich denke, das ist tatsächlich wichtig, weil sonst sind sie früher oder später weg. Ne?
Genau, genau. Also klar, die gehen dann nach Hoffenheim, gehen zum VfB, gehen zum KSC, wo die alle ganzen Nachwuchsleistungszentrum hier so sind. Aber wenn die wissen, beim Waldhof ist die Quote höher, nach oben zu kommen, das ist ja wie im höheren Bereich, dann geht man nach Freiburg als Bundesligaspieler und weiß, der Trainer setzt ein.
Mhm. Wenn wir gerade aufs Trainingslager zu sprechen kommen, wie sieht die Planung fürs Trainingslager aus? Schon Einheiten vorbereitet, die ganze Woche schon durchgeplant oder wird da dann auch spontan nachgeplant oder wie sieht es da jetzt aus?
Ja, also es sieht so aus, heute haben wir eine längere Sitzung gehabt mit dem Trainerteam, dann machen wir es am Freitag nochmal. Da sind jetzt noch die Gegner sind auch noch offen. Ja, wir wollen da schon auch 3 Spiele haben. Das ist aber jetzt noch offen, das Ganze. Ja, geplant ist natürlich, unsere Spielidee zu verbessern. Also weiter zu optimieren, weiter auszubauen, die Prozesse weiter zu begleiten. Also unsere Spielidee, wie wir Fußball sehen wollen. Das wollen wir auf jeden Fall als Schwerpunkt mit reinnehmen. Das sind dann Inhalte wie Gegenpressing zum Beispiel. Das ist ganz wichtig. Konterabsicherung und ja, Pressing, solche Themen, Spieleröffnung, so Themen, die, wie wir spielen wollen, unsere Stärken einfach noch mehr stärken. Also das sind Schwerpunkte, die dann, weil da können wir mehr in den inhaltlichen Bereich gehen. Wir haben ja vorher die Grundlagen gelegt. Das Trainingslager ist ja dann erst nach 4 Wochen. Wir machen 3 Wochen, dann haben wir eine Pause nochmal dazwischen, wo die Jungs nochmal regenerieren können. Und dann wieder frisch, dass wir technisch-taktisch im Trainingslager arbeiten. Dann ist es dann wirklich mit vielen Spielformen und mit Übungsformen, wo wir Sachen provozieren können, die wir sehen wollen, dann auf dem Platz. Also wenig Zeit, viel Balldruck und Gegnerdruck und schnelle Entscheidungen treffen. Ja? Mhm. Und schnelles Umschaltspiel in beide Richtungen. Solche Sachen sind dann in unseren Übungsformen sind dann immer mit drin. Also wenn wir schon 2-mal am Tag trainieren, mindestens, ja, vielleicht morgens nochmal das eine oder andere im Bereich Ausdauer, Kraft, aber nur leicht zum Reinkommen und dann geht es schon in den technisch-taktischen Bereich. Und das ist, da haben wir so ein Portfolio von Übungen, die haben wir uns so jetzt das letzte, ja, eigentlich schon ein Jahr, nicht halbes Jahr, erarbeitet, die haben wir dann schriftlich fixiert und da können wir immer wieder, weiß nicht, mittlerweile sind das über 50, wo wir dann immer in den Pool reinschauen, was haben wir für Übungen, aber die modifizieren wir auch immer wieder. Also nicht immer dieselben Sachen, sondern wir gucken natürlich, dass es vielleicht der gleiche Inhalt trainiert wird, aber mit einer anderen Übungsform, dass die Jungs auch immer wieder angeregt werden zum Denken, ja. Nicht, dass die schon von vornherein wissen, ah, jetzt trainiert er dienstags das, mittwochs das und donnerstags das. Und ja, Spieler schalten dann auch manchmal ab.
Wie kriegt man denn, oder wie viel kriegt man denn in so einer Woche überhaupt rein in die Köpfe der Spieler? Das hört sich ja toll an. Zweimal am Tag Training, wenn ich jetzt denke, Anreise, Abreisetag, ja, dann hast du trotzdem irgendwie, keine Ahnung, 14, ne, wahrscheinlich 12 Einheiten oder wie viel? Ja, und genau. Und wenn der dann noch spielt, irgendwie dann wahrscheinlich noch weniger. Was bleibt denn da hängen irgendwie hinterher? Kann man da tatsächlich zum Beispiel Abläufe automatisieren, die dann irgendwie hängen bleiben? Oder sowas könnte ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall da bleibt. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das kann man sich so vorstellen, wenn wir jetzt im Trainingslager 10 Tage sind, genau, An- und Abreise fallen 2 Tage weg, dann hat man noch 3 Spiele, dann muss man die Belastung vor den Spielen, die dann immer abends sind, natürlich anders steuern. Aber es bleibt, was bleibt heften? Es bleibt natürlich heften, dass die Spieler in unserem Training immer viele Entscheidungen treffen müssen. Also sie müssen ständig entscheiden, innerhalb von kürzester Zeit. Und damit wird natürlich so, gerade so das Kognitive, die Handlung wird natürlich unglaublich angeregt. Also dieses Spiel unter Druck, weil wir auch eine Mannschaft sind, die wollen immer aktiv auch gestalten. Das wird angeregt und man, da gibt es eigentlich nur ein Wort, wie man es dann, man braucht ein Gefühl natürlich für das Ganze. Also wann ist es jetzt, ja, wann schmeißt man zu viel? Also es ist ja wie, wenn du jetzt das Glas zu voll schüttelst, dann fließt das Wasser rüber, ja. Und so muss man gucken, dass man ein Gefühl hat. Und das kann man dann nur gucken, indem man mit den Jungs ein kurzes Gespräch auch nochmal, wie war es, wie war die Belastung? Einfach nur kurz ist es manchmal, das ist jetzt kein einziges Gespräch in dem, sondern man geht vom Platz oder weg und entwickelt natürlich, man sieht selber die Dinge und mit, das ist ja schon die größte von dem Trainer, dass er Erfahrung, was braucht er jetzt, der Spieler? Also man kann jetzt nicht stur seinen Plan dann so durchziehen, man braucht 80% ist schon Planung, aber 20% ist dann auch flexibel zu sein. Und wenn du keine Planung hast, ist es schwieriger. Weil dann bist du immer flexibel. Was macht man heute? Muss man Himmel und ja, Sonne scheint. Okay, jetzt nimm mal den Ball und die Sonne scheint nicht, dann nehme ich keinen Ball. Also Planung, klar, und dann lieber wegnehmen. Lieber wegnehmen und zu sagen, oh ja, das geht ja nicht, das wäre jetzt kontra, wenn wir jetzt sagen, haben wir auch letztes Jahr in Portugal gemacht, da wollten wir eigentlich eine Einheit machen, aber die Jungs waren platt. Und dann bringt es nichts, weil dann wird es zu viel Belastung für den Kopf, zu viel Belastung für die Beine und dann macht beides zu. Und dann haben wir verletzte Spieler und das brauchen wir nicht, hatten wir schon zu oft.
Du hast gerade noch angesprochen, irgendwie, dass die Gegner noch nicht feststehen. Ich glaube, in der Westdeutschen Zeitung wurde irgendwie geraunt, dass der Wuppertaler SV einer der Gegner sein könnte. Zumindest kam das aus denen ihrem
Rein. Besser als ich, das ist ja gut.
Okay, da weiß drei Spiele sind geplant auf jeden Fall.
Das ja, haben wir schon geplant, sagen, dass wir schon drei Gegner haben.
Hm? Weißt du aus welchem Zeitpunkt etwa?
Also wir wollen es natürlich so, dass es immer so mal ein, zwei Tage auch dazwischen ist, dass am Ende nochmal einer kommt, relativ früh am Anfang, ja, und dann nochmal am Ende einer und einer dazwischen. Aber gerade am Anfang wollen wir schon auch ein Stück weit trainieren. Also da müssen wir gucken. Ja. Trainer haben wir jetzt heute gesprochen, will natürlich am Anfang auch erstmal trainieren, weil natürlich, wenn Spiele kommen, ist natürlich Wettkampfschärfe und Härte. Und dann ist von der Belastung noch schwieriger, dann ordentlich zu trainieren. Wir wollen natürlich die Zeit effektiv nutzen, um gut zu trainieren. Also daher eher so ein bisschen zum Ende raus. Weiß nicht, ob am Anfang einer kommt, aber er wollte eher zum Ende raus dann das Spiel haben. Aber wenn jetzt Wuppertal spielt Regionalliga West, oder was spielen die?
Vor zwei
Wo stehen die?
Mittelfeld, ich glaube, Achter oder sowas.
Vor zwei Jahren war Antalya noch dabei, Erstligamannschaft in der türkischen Liga. Wäre das auch eine Option, wenn die bereit wären?
Ja, wenn die kommen, dann machen wir das Licht an und ziehen die Schuhe an, dann gehen wir auf den Platz.
Ja, letztes Jahr hatten wir ja gegen den damals amtierenden kroatischen Meister gewonnen. Das ist ja dann auch nicht so verkehrt.
Ja, ist immer gut, gegen so Mannschaften zu spielen, weil dann siehst du noch mehr die Fehler auch. Also wird dir alles, in der Regel wird dir schon alles aufgezeigt. Da haben wir jetzt gewonnen, Vorbereitung ist nochmal was anderes, weil jeder einen anderen Stand und jeder setzt andere Spiele ein, aber wäre uns auch natürlich, dass wir auch starke Gegner haben. Einfach starke Gegner, wo alles abverlangt wird. Und die brauchst du dann schon im Trainingslager. Deswegen gehe ich schon von aus, dass wir irgendwo einen Erstligisten da präsentieren.
Okay. Da würde mich noch interessieren, die Offensive war top. Jetzt in der Halbrunde kann man jetzt sagen. Es ist schon mehr als eine Halbrunde. Ne? Also war in den ersten 18 Spielen, 17 Spiele. Ivo, hilf mir.
Mehr.
Mehr.
17 wären ja Halbrunde.
Ja, stimmt. 19 oder 20 Spiele sogar schon. Genau, 20 müsste es gewesen sein, 14 kommen noch. Ja. War top. In der Abwehr oft auch, aber manchmal eben doch das eine oder andere Tor aus unserer Sicht zumindest zu viel bekommen. Was habt ihr da vor? Oder was?
Ja, nicht nur aus eurer Sicht.
Vielleicht.
Nicht nur aus eurer Sicht oder unserer Sicht. Waren auch das eine oder andere Tor. Wir hätten am liebsten gar keins.
Ja. Was sagt Ansatz. Da der Analytiker dazu? Also wo sind die Schwächen noch gewesen und wie kann man die vielleicht beheben?
Jetzt kommen diese Trainersätze. Wo beginnt denn die Abwehrarbeit? Frage an euch. Wo beginnt die Abwehrarbeit?
Natürlich bei Valmir Suleiman gefahren.
Genau. Ganz, ganz vorne beginnt die Abwehrarbeit. Ja. Ich habe mir nochmal alle Gegentore angeguckt. Ja, klar.
Nächste Frage.
Aber lass mich so fragen. Wie kann man sich so eine Besprechung vorstellen? Du wirst wahrscheinlich mit den Spielern auch sprechen oder wirst es dann eben videomäßig dann nochmal präsentieren in einem der nächsten Trainings. Wie
schon akzeptieren, Fußball ist schon ein Fehlerspiel, also das muss man erstmal akzeptieren. So.
Wie vermittelt man den Spielern eben da, dass da vielleicht der eine oder andere Fehler war und wie schafft man es, die da hinzubekommen, dass das eben nicht mehr passiert? Oder vielleicht nicht mehr passiert oder möglichst nicht
den
mehr passiert.
Den Trainer müsst ihr mir zeigen. Na, da gibt es ja nur, man sieht es, man analysiert es, reflektiert es und dann zeigt man es und dann geht man mit dem Spiel halt im Spieler halt oder mit den Spielern, geht man ins Gespräch und dann trainiert man es. Also so funktioniert es. So trainiert man es auf dem Trainingsplatz, genau die Situation, dann halt beispielsweise eine Viererkette, Absicherung. Wenn der Innenverteidiger rausgeht, ja, wie die anderen Spieler sich um den Spieler herum verhalten und so Dinge, da gibt es kein Geheimnis, kein Zauberspruch, die müssen trainiert werden. Trotzdem gibt es dann Mannschaften, die gegen uns oder wo wir es vielleicht auch nicht so gut machen, wo die es aber auch gut machen, auch das gilt zu akzeptieren. Allerdings, ja, es ist wirklich nicht so ein dahergesagter Satz, dass es wirklich. Das ist dann die letzte Instanz, die Viererkette und der Torwart. Klar, aber davor sind natürlich auch nochmal sechs Spieler. Ja. Und da gibt es ein paar Ansätze. Da geht es um Abstände. Ja, wo wir natürlich auch jetzt in der Rückrunde, klar, da geht es um Abstände untereinander, um Absicherung, um solche Themen. Allerdings stehen wir natürlich auch 40, 50 Meter von unserer eigenen, ja, von unserem eigenen Tor weg. Das ist natürlich dann für jede Mannschaft, egal wie man nimmt in Europa und auf der Welt, wenn dann so ein großer Raum zu verteidigen ist, gibt es auch mal Gegner, die auch mal durchspielen. Ja. Aber es ist halt unser Spiel. Wir attackieren, wir haben ja natürlich auch dementsprechend Tore gemacht und wir nehmen es nicht in Kauf, nein, wir akzeptieren es nicht, aber wir müssen, wenn dann so Situationen vorher schon mit dem Gegenpressing zum Beispiel, ist eher der Ansatz, also nicht zu sagen, der Torwart ist jetzt dran schuld oder der Innenverteidiger, sondern wenn wir den Ball verlieren, dann ist entscheidend. Da müssen wir uns optimieren, perfektionieren, ja, es geht ja jeder Mannschaft dann so, dass sie, wenn sie den Ball verliert, was passiert dann? Und da sind wir eher die Ansätze. Da sehen wir eher die Ansätze und nicht zu sagen, jetzt müssen wir 5 neue Spieler hinten holen oder jetzt müssen wir auf was weiß ich für eine Kette umstellen, weil das ist ja unsere Stärke. Wir dürfen uns ja nicht an den eigenen Stärken berauben, dass wir so spielen, wie wir spielen. Das begeistert ja auch, denke ich schon, die Leute das ein andere Mal. Und da ist ein schmaler Grat. Also klar, wenn man immer sehr, sehr viele Tore schießen will, ist keins kassieren. Aber ist auch ein bisschen unsere Spielidee.
Wenn du das gerade erwähnt hast mit Spieler holen, gäbe es da noch jemanden, den du persönlich oder auf einer Position, wo wir uns verstärken würden, wen würdest du da holen? Oder
wen würdest du denn holen?
Oder gibt es da Ideen, schon sich noch auf gewissen Positionen zu verstärken?
Gibt es da Ideen? Ja, da gibt es Ideen. Klar gibt es Ideen, weil eine Mannschaft braucht immer irgendwie so eine neue Reize und eine Bluterfrischung und immer wieder irgendwie so neue Spieler, wo einen dann auch vom Niveau her nach oben bringen, klar. Und da beschäftigt man sich, also da ist gerade jetzt so unser Scouting, Sportdirektor und so sind da wirklich, aber wir sind eigentlich auch immer sehr nah dran und involviert über alle Prozesse, das ist gut in dem Verein, dass wir wirklich kurze Wege haben. Und also da sind wir wirklich, da haben wir jetzt so viele Sitzungen und so viele Spieler, wie wir uns anschauen, dann muss halt alles passen vom Gesamtpaket. Da geht es halt nicht nur um Sportliche, das ist dann erstmal die Qualität, ist die Voraussetzung, dass er bei uns spielen kann, aber da geht es natürlich noch um viel mehr. Bei dem Verein gibt er ihn ab und wie ist die Perspektive über den Sommer hinaus, nicht nur ein für ein halbes Jahr, sondern auch darüber hinaus. Weil Fußball, klar, sagt man immer, ist kurzfristig, aber nee, ich sehe das schon so, dass man da auch einen Plan haben muss, über das halbe Jahr hinaus. Weil wenn ein Spieler neu zu uns kommt, egal ob es Busjan war, egal ob es Hofrat war, egal welche Spieler neu zu uns kommen, die brauchen erstmal Zeit auch, um sich bei uns, ist eine andere Spielidee, ja, und da müssen sie sich erstmal akklimatisieren. Und deswegen, jetzt im Winter ist es ein bisschen schwieriger, ist klar, als im Sommer, ja. Aber klar.
Das Angebot ist wahrscheinlich auch nicht so breit wie im Sommer.
Ja, genau. Und wir wollen jetzt nicht nur was machen, weil wir haben eine gute Mannschaft. Es kommen vor allen Dingen die Verletzten zurück. Man vergisst es ja immer.
Fragen. Also, wie sieht es aus mit Hofrat? Wie sieht es aus mit Celik, Just?
Ganz gut bei denen jetzt. Hofrat konnte jetzt, ich habe fast mit jedem Spieler jetzt auch telefoniert, so einfach mal so. Ja, wie geht's ihm? Wirklich, wie geht's ihm und wie fühlt er sich? Und beim Hofrat war es so, er ist jetzt. Konnte diesen Plan, den wir mitgegeben haben, diese Vorbereitung vor der Vorbereitung, die Läufe, konnte er soweit machen. Da ist alles okay. Also er kann jetzt am Montag 7. 10 Uhr kann er einsteigen. Und bei Mete dauert es noch ein paar Tage länger. Ja, aber er ist dann auch schon dabei, macht mit mir dann so ein bisschen ein individuelles Programm, weil wir haben schon eine längere Vorbereitung, die aber, glaube ich, schnell vorbeigeht. Aber wir müssen die Spieler natürlich dann im Übergang müssen wir schauen, gell? Da müssen wir schon den einen oder anderen Meter gehört dazu und Jan Just gehört auch dazu, mit dem hatte ich auch, gehört auch dazu. Der braucht auch noch mal ein paar Tage länger.
So problematisch, war ja nur ein Zehbruch erstmal diagnostiziert, glaube ich. Und was hat dann das Langwierige draus gemacht?
Oh, ein Zehbruch, ja, aber geht es so schnell vorbei, ein Zehbruch?
Ich kenne mich da nicht aus, aber für mich klingt das erstmal so ein bisschen, das ist nicht so schlimm. Ich bin kein Mediziner, ich weiß nicht. Aber
es hat dazu geführt, dass er halt so lange ausgefallen ist jetzt in dieser Zeit, ja, bis jetzt. Jetzt kann er wieder, jetzt ist er leicht mal gelaufen, hat er mir gesagt. Er ist mal 20 Minuten jetzt gelaufen. Also daher kann man mit ihm jetzt rechnen, also jetzt nicht sofort, aber dann so in der Mitte Vorbereitung kann man schon wieder mit ihm rechnen. Okay. Schön. Und die kommen ja zurück, diese ganzen Spieler. Da ist ja noch der Sinisa, ist noch dabei, ja, beispielsweise. Genau, ja,
haben wir vergessen?
Genau, haben wir auch noch für Sinisa. Er wird am Montag einsteigen, stand jetzt. Hat heute nochmal einen Test gehabt heute Abend, ob es endgültig geht, aber es sah gut aus. Ja, und die kommen ja zurück. Ja. Also das heißt, wir haben ja 23. Genau. ja, 23.
Wir hatten ja im Vorgespräch darüber auch, wie viel mit wie viel Spielern eben nicht gespielt werden konnte, oder wie viel Aushilfe, wo du sagtest, noch der hat überlegt, man einen Platzwart mit noch auf den Platz auf die Liste schreiben. Ne? Einfach weil so viele Verletzte da waren und trotzdem hat man diese fantastische Hinrunde gespielt.
War so Hoffenheim-Spiel, war das zweite Spiel, da habe ich auch kurz gedacht, links und rechts, da sitzt keiner mehr. Chino oder George. Könnt ihr kurz.
Man hat jetzt am Wochenende, spielt man in der Halle in in Catch, genau, Sparkassen-Cup, ja. Im Sparkassen-Cup, da hat man zwei Testspieler dabei. Kannst du uns zu denen was sagen? Wie kommen die zu uns?
Genau, Silas einmal und der Miro der Torwart, ehemals Stuttgarter Kickers, und Silas Schwarz spielt jetzt in Schott Mainz Oberliga. Torwartposition, klar, da muss man immer schauen. Da haben wir zwar drei, aber wir müssen immer gucken, wenn mal einer ausfallen sollte, verletzt ist. Waldhof kennt ja das Thema mit den Torhütern. Muss ich jetzt mal kurz ansprechen. Also daher lieber mal einen mehr. Der ist jetzt vereinslos, Thema. Der Miro ist vereinslos. Der landet jetzt hier morgen in Mannheim. Treffen wir uns und der steigt dann einfach ein. Ist eine Win-Win-Situation. Der hält sich jetzt bei uns erstmal fit, spielt die Halle dann mit, wechselt sich ab mit Konstantin. Und dann gucken wir einfach mal, wie das jetzt so läuft. Ja, das ist ein erfahrener Torwart, der schon länger dabei ist, der aber auch schon, vor allen Dingen die Qualität, das hat er auch schon gezeigt. Ich in seiner
Greuther Fürth, erste genau. Liga, glaube ich. FC Köln hat er schon gespielt.
Genau, hat er auch einen Vertrag, genau. Und dann war er zuletzt.
Split, oder was zeigt? Ja, der ist in Zagreb geboren, aber ja. Ich glaube, der hat bei Hajduk Split gespielt.
Und da war in der Jugend von Hajduk dann zum ersten FC.
Nationalspieler, ja.
Genau, also der hat die Qualität und war ja auch mal Gegner von uns gewesen, mit Stuttgart der Kickers. Da ja. Kennen wir ihn. Und Silas ist ein talentierter Oberligaspieler. Der hat letztes Jahr in der Regionalliga mit Schott gegen uns auch und auch gegen, klar, er hat jetzt die komplette 30 Spiele gemacht, hat da auch 5 Tore, hat 6 vorbereitet. Also hat da einfach auch in der Regionalliga schon gezeigt, dass er was kann. Hat vor allen Dingen eine sehr gute Dynamik. Ja, ist so ein bisschen ein Tiefengänger, der jetzt in der Oberliga das halbe Jahr gespielt hat. Wir haben ihn beobachtet und wir wollen jetzt einfach mal sehen. Ja, das ist jetzt einfach mal auch ein Kennenlernen und schauen, weil natürlich ist was anderes, Schott Mainz und Waldhof Mannheim. Und mit unseren Jungs, ja, klar, wenn wir jetzt jemanden holen, muss er uns auch irgendwie, müssen wir was sehen in ihm. Deswegen kommt er zu uns und dann schauen wir uns das Ganze an.
Bei Jan Just hat es aber eigentlich auch geklappt. Ne? Der wurde ja auch relativ schnell ins kalte Wasser geworfen, dadurch, dass Ausfälle da waren, und hat sich ja ganz gut verkauft.
Ja, wenn es jetzt so wie beim Jan laufen würde, hätten wir nichts dagegen. Also Jan kam ja auch so ein bisschen als, ja, wer ist das überhaupt? Wo kommt der her? Keiner kennt ihn. Ja, aber er hat echt einen Allrounder, der viele Positionen auch spielen kann, Kämpfer vor allen Dingen. Und der wird uns in der Rückrunde, wird er noch wertvoll werden.
Okay, jetzt muss ich da noch nachhaken, weil in der, was ist das, die Westdeutsche Allgemeine stand, dass wir Interesse an einem Spieler namens Szczepanik aus Essen hätten und da ein konkretes Angebot vorliegen würde. Sagt sein Berater.
Irgendwie. Wenn die Westdeutsche das sagt, dann wird der irgendwas dran sein. Oder? Die Westdeutsche.
Lukas.
Nicht die FAZ oder die, sondern die Westdeutsche.
Ja. Aber du weißt von nichts.
Wie heißt der Spieler?
Lukas Szczepanik.
Ich kenne den Spieler.
Okay.
Also ich weiß nicht, weil wir da, das ist ein linker Verteidiger, der auch mal 6 gespielt hat, Stuttgarter Kickers.
Genau.
Ja. Gegen den haben wir gespielt letztes Jahr. Ja. Daher kenne ich ihn, weil natürlich, wenn ich immer alle Spiele mir angucke, zigmal und die Spiele einzeln. Daher kenne ich den Spieler, der früher auch mal in der höheren, ich glaube sogar erste Liga war der mal, in Köln. Ja, also da Ende 20, das ist so dieser Spieler, linke Fuß, genau. Hatten wir mal im Sommer, ist er mal irgendwie mal durch die Scouting-Abteilung geflogen. Mhm. Aber seitdem habe ich nichts mehr gehört.
Okay. Und
jetzt taucht er der Westdeutschen auf. Okay. Ja,
genau, also der, hier wird der Berater zitiert. Ich kann bestätigen, dass es wieder eine Anfrage aus Mannheim gibt.
Wieder.
Okay.
Kein Geheimnis.
Na gut, wir haben 2 sehr gute linke Verteidiger. Und ja, kann auch der Jan Just auch auf der Seite spielen. Also da ist kein Bedarf.
Wobei ich sagen muss, der Rafa Korte hat es jetzt auch nicht so schlecht gemacht. Also muss ich jetzt an der Stelle mal sagen,
Rafa, sorry,
der hat es auch gut gemacht. Also dafür, dass das nicht gelernt ist. Also der hat es auch sehr, sehr gut gemacht.
Dafür, dass er ein offensiver rechter Mittelfeldspieler ist, ja, hat er es gut gemacht auf jeden Fall. Ja.
Gab es da auch persönliches Coaching? Also dann von dir nochmal zum Beispiel?
Na, Rafa ist ein cleverer Spieler, der, also auch intelligent, der, den wir schon gewusst haben, ja, wenn wir ihn da hinstellen, dass der da, ja, vom Taktischen her einfach auch, dass er das spielen kann, ja. Und deswegen Coaching in den Videoanalysen schon, also gerade so Gegnervorbereitung und dann in der Nachanalyse sind wir schon häufiger auf ihn eingegangen, dann so das Verhalten von einem Außenverteidiger, weil es klar ist, natürlich eine Umstellung, es wäre auch für Messi eine Umstellung, wenn er auf einmal hinten rechts spielen müsste oder sowas. Also deswegen ist für jeden Spieler schwierig, Aber der hat halt auch die Haltung, der Raffi. Also der hat einfach die Haltung, wenn du ihn da hinstellst, dann macht er auch das Beste für die Mannschaft, hat er auch gezeigt. Hat es echt gut gemacht und nach vorne gute Aktionen gehabt und so weiter. Ja, jetzt kommen beide zurück, das muss man sehen. Aber hat er sehr gut gemacht.
Wo würdest du denn am meisten Bedarf noch sehen? Würdest du dich da dem Bernhard Trares anschließen? Der hat, glaube ich, geäußert, dass er einen Ersatz für die Sechs irgendwie noch gerne hätte und in der Innenverteidigerposition vielleicht noch eine Verstärkung.
Defensiv-Allrounder, ne? Glaube ich, so wie gesagt.
Ja, da so in den Räumen auf jeden Fall. Also kannst du auch mal mit 3 hinten spielen, kannst mit 4 hinten spielen. Du hast eigentlich nur 3 Innenverteidiger und brauchst 4. Das muss man ja auch sehen, mit Mirko, mit Connors und mit Mitch. Ja, und dann noch einen 4. Das wird richtig Sinn machen. Und wenn der dann noch eine Position davor spielen könnte, mal in Spielen, um es ein bisschen zu stabilisieren, wäre es auch nicht verkehrt. Also so eine Position in diesen Räumen wäre schon ideal, ja, vom Profil. Weil sonst nach vorne den haben wir natürlich richtig PS. Und dann, wenn der Raffi jetzt auch nochmal nach vorne geht, dann kann Gianluca ist ja wieder dazugekommen. Und wenn ich jetzt noch die ganzen Jungs da aufzähle, was nach vorne geht, ja, und Jesse Weißenfels kommt zurück und Bustian ist sowieso da und ich hoffe, jetzt vergesse ich keinen mehr, Janik Sommer und so weiter, ja, Timo Kern, also da haben wir ja echt extrem. Deswegen da in dem Bereich im Raum, ja.
Okay, kommen wir vielleicht, oder?
Weil der Max gerade so ein bisschen in die Richtung gefragt hat, da passt die Frage von Stefan und Stefan irgendwie ganz gut dazu. Er wird mal konkret gerne wissen, wie das aussieht, wenn du zum Beispiel ein Spiel nachbereitest. Ja, irgendwie. Ja,
ganz konkret.
Also geht es da eher um, oder vielleicht beides, machst du das in der Gruppe, machst du das mit der kompletten Mannschaft und sicher gibt es da natürlich auch irgendwie Einzelgespräche, vermute ich mal.
Naja, es läuft so, wir spielen samstags in der Regel und dann haben wir das Spiel, haben wir echt, das ist hier top, dass wir jemanden haben, der die Spiele aufnimmt und dann kriegen wir auch in der Halbzeit schon die Videoaufnahmen, können wir der Mannschaft auch in der Halbzeit schon teilweise zeigen, 2, 3 Szenen, die so prägnant sind, wo wir sagen, okay, da können wir besser machen oder haben wir schon gut gemacht, das ist nicht immer nur besser machen und nach dem Spiel haben wir dann direkt die Aufnahmen, weil über diese Tools, die wir arbeiten, haben wir sie erst Sonntag um 12, das ist aber zu spät, wir brauchen sie direkt nach dem Spiel, haben wir gute Aufnahmen und dann können wir auf der Rückfahrt, wenn wir auswärts spielen oder zu Hause, gucken, entweder wir beide als Trainer oder ich auf jeden Fall, gucken uns das Spiel an und dann was hatten wir vor, was haben wir umgesetzt und die Szenen nehmen wir dann raus, es ist nicht irgendwas wahllos, sondern was haben wir uns vorgenommen und was wird umgesetzt, das ist entscheidend, also nicht irgendwie, ja, jetzt die Top-Szenen oder sonst irgendein Best-of-Szenen auf YouTube, sondern wirklich das, was wir uns vorgenommen haben. Unsere Spielziele, was haben wir uns vorgenommen, was haben wir umgesetzt. Die schreiben wir dann die Minute raus und dann schneide ich das zusammen und dann gucken wir uns das vorher nochmal an, Trainer und ich. Und dann besprechen wir in der Mannschaft und auch direkt, es ist wichtig, dass es aus den Kleidern ist, egal positiv oder negativ. Wie die Hunderegel, einmal schütteln und dann geht's weiter. Auch die Negativen müssen dann raus, die Sachen. Wenn wir dann, jetzt haben wir das eine oder andere Spiel verloren, müssen wir aber am Sonntagmorgen direkt nachbesprechen. Also weil wir können nicht ja mit 3 Tage rumlaufen, das geht nicht.
Beim Heimspielen wird es am nächsten Tag dann besprochen eben, oder?
Auswärts genauso. Also am nächsten Tag sofort 10 Uhr wird es besprochen, bevor wir dann unser Training machen. Immer sofort, weil die Bilder sind frisch. Die Spieler können sich auch noch näher erinnern. Die sehen dann direkt die Bilder, sehen, was war gut, was war weniger gut, wir müssen uns verbessern und dann ist im Fußball halt auch keine Zeit, dann zu lange in der Vergangenheit zu leben, sondern dann geht es auch weiter.
Dann kommen wir zur Videovorbereitung.
Ja. Ob es auch Einzelgespräche gibt, würde mich tatsächlich interessieren.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es einzelne Szenen von Spielern, wo wir, muss nicht immer auch positiv und negativ, die wir dann ins Büro holen. Das machen wir nicht von der versammelten Mannschaft, weil wir sagen, ja, es gibt manchmal Sachen, da ist dann Kritik unter 4 Augen besser. Und die holen wir dann einzeln ins Büro und zeigen das. Und dann sagen wir aber nicht, das war gut, das war schlecht, sondern auch den Spieler musst du dann auch mit reinholen, dass er auch selber, weil das Prinzip, finde ich, jetzt bringt nicht so viel, indem man immer nur den Oberlehrer spielt und sagt, ja, das war gut, das war weniger gut, so müssen Spieler auch selber, ja, wie kannst du es besser machen, wie siehst du das und so weiter, dass du den Spieler auch verstehst, weil wenn jetzt ein Neuer zu uns kommt, dann hat er auch einen anderen Ansatz, weil er vielleicht beim anderen Trainer gewesen ist. Und da muss man eher ins Gespräch kommen, aber am Ende muss natürlich 2, 3 Punkte sein, wo der Spieler mitnimmt, wenn er rausgeht. Machen wir auch, ja.
Hast du da gewisse Vorteile, weil du uns im Vorgespräch erzählt hast, dass du jetzt quasi eine pädagogische Ausbildung in Form eines Studiums abgeschlossen hast? Irgendwie,
Weiß ich nicht, ob ich einen Vorteil habe, aber ich sag mal so, Nachteil ist auf jeden Fall nicht. Und wenn man halt jetzt 20 Jahre Trainer ist und hat dann noch ein Studium als Lehrer gemacht und so, dann von der Pädagogik bringst du was mit. Allerdings, ich komme aus Frankfurt, Mannheim ist manchmal auch so, du brauchst doch eine Straßenpädagogik. Also Pädagogik, manchmal kommst du jetzt auch nicht so super, super weit. Und du sagst, warten Sie mal kurz, ja, ich muss mal ein Buch nachschlagen. Was ist dann? Na, da brauchst du ein Gefühl für Menschen erstmal. Da brauchst du jetzt nicht unbedingt ein Studium, brauchst ein Gefühl für Menschen. Und klar, da hast du ein paar Abläufe drinne, Die helfen dir schon auf jeden Fall. Allerdings ist dann jeder Spieler auch wie jeder Mensch auch unterschiedlich. Also dann brauchst du einen Zugang dann einfach. Deswegen hilft schon, ja, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. Aber wenn man breit gefächert ist, dass man jetzt nicht nur eine Sache in seinem Leben gemacht hat, glaube ich, das ist eher der Vorteil. Wenn du aus mehreren Bereichen im Leben kommst, hast vieles kennengelernt, hast aber einen anderen Beruf gemacht und so, sehe ich jetzt eher als Vorteil an, auf jeden Fall.
Genau. Ich habe auch gelesen, dass du beim Rot-Weiß Frankfurt schon Mentaltraining gemacht hast, beziehungsweise Brandt Lu schreibt es. Hilft dir wahrscheinlich dann auch, dass du eben da so auf die Menschen eingehen kannst.
Ja, wir hatten da bei dem Verein hatten wir einen Psychologe, auch Mentaltrainer. Das war der erste in der Fußball-Bundesliga, hat damals in Duisburg als erster Mentaltrainer gearbeitet. Mit dem durfte ich lange zusammenarbeiten. 6-7 Jahre bei den Jugendmannschaften in Frankfurt und dann auch im Seniorenbereich. Auch hat er mich auch selber gecoacht, was gut ist, wenn du dann dreimal die Woche so ein Coaching, Feedback-Coaching bekommst, ja, wie die Ansprachen waren. Oder wie man mit Spielern Einzelgespräche führt oder wie man sich besser, was heißt besser, wie man sich auf den Wettkampf vorbereitet. Ja, man kann sich ja Dinge negativ sagen, man kann sie aber genauso gut auch positiv sagen. Machen ja, ist ja nichts Neues, ist auch kein Geheimnis, aber selbst Usain Bolt oder sonst irgendwelche Größen der Sport-History, die machen ja auch positive Dinge, damit die sich in diesen Flow da reinbringen. Ja, und da gibt's viele gute Sachen. Man darf es nicht übertreiben. Also das ist auch wichtig bei so Sachen. Alles, was extrem ist, meist nicht so gut. Man muss auch bei sich bleiben. Aber da habe ich vieles kennengelernt, so von der Theorie. Und dann musst du ja aber ein bisschen so dein eigenes Ding machen. Weil die Leute sagen immer, es spielt alles im Kopf ab. So, okay. Dann hast du diesen Satz und ja, super, jetzt wie läuft's? Und das hat mich immer interessiert. Da habe ich dann ein paar Bücher gelesen und mich mit dem halt sehr lange auseinandergesetzt und so. Und dann begreifst du wirklich, was zwischen den Ohren passiert und wie du das steuern kannst. Ja, da gehst du natürlich dann mit einer ganz anderen Entschlossenheit in alle Dinge rein, als wenn du jetzt, sagen wir mal, extreme Beispiel Selbstzweifel hast. Ja, und da, das ist interessant. Da kannst du auch Spielern helfen, aber auch so ein Thema ist schon auch sensibel. Ist schon sensibel. Aber ich bin großer Freund davon, aber du machst es nicht, indem du irgendwelche Sitzungen machst oder Therapien, sondern du musst mit dem Spieler so, dein Coaching muss so tagtäglich sein. Dann funktioniert es. Also da und deswegen den Spieler auch erklären, ja, was kann er besser machen und wie funktioniert es.
Wie ist dein Verhältnis so zu den Spielern? Frag jetzt deswegen, weil wir die Spieler zuletzt immer gefragt haben, irgendwie wie ihr Verhältnis zum Cheftrainer ist. Ja. Und dann haben die meisten gesagt, naja, bei der Ansprache weichen sie immer so ein bisschen aus, weil sie irgendwie nicht du sagen wollen, aus Respekt, aber jetzt auch nicht sie, weil das dann überhöht wäre und dann immer auf das Trainer ausweichen. Irgendwie, wie ist da dein Verhältnis?
Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Also auf Augenhöhe heißt andere Beziehung als ein Cheftrainer. Da kenne ich die Rolle natürlich auch als Cheftrainer. Als Co-Trainer bist du kein Kumpel. Allerdings so ein bisschen der Vermittler, kannst du natürlich auch anders reden mit dem Spieler. Ist doch ganz normal. Du kannst wirklich total offen und total. Ja, du kannst deine Späßchen machen, du kannst dem Spieler ein gutes Gefühl geben, du musst nicht alles abwägen, so kann ich es als Cheftrainer, musst du schon ein bisschen abwägen auch und die Distanz und sowas, das hast du als Co-Trainer halt so gar nicht. Deswegen, ja, wie ist das? Man versucht einfach so zu sein, wie man ist, ja, und da geht ja jeder mit anders darum als Rolle als Co-Trainer, ja, ich habe da überhaupt gar keine Hemmung oder versuche da irgendwie, ja, mich zu verstellen oder sonst irgendwas, sondern ganz im Gegenteil eigentlich, ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass jemand ausnutzt. Wenn man dann zu locker ist oder so, dann könnte man, der nutzt es. Wenn ich es merke, würde ich es dann auch sagen, dass es mich stört oder sonst irgendwas, aber das hatte ich bisher noch nie gehabt. Also haben die Jungs auch einen respektvollen Umgang. Die machen Späßchen und das, aber die wissen dann auch, ja, wenn es jetzt nicht so der Moment ist für sowas oder nutzen es dann irgendwie sonst irgendwas oder versuchen den Co-Trainer irgendwie was zu stecken, damit er, ja, damit sie irgendwelche Vorteile haben. Klar, das ist immer wieder irgendwie, schwingt es ein bisschen mit, aber nein, da mache ich mir auch keine Gedanken. Da gehe ich auch mit den Spielern mal gerne essen oder sonst irgendwas mit der Gruppe oder so. Es gehört alles irgendwie als Co-Trainer, finde ich, dazu. Aber du musst auch Dinge für dich behalten, auch wenn Spieler mit dir reden. Das ist auch wichtig, dass die Spieler nicht das Gefühl haben, das ist jetzt ein Spitzel vom Trainer. Ganz gefährlich. Mhm. Und da kenne ich, gibt es viele. Oder der Co-Trainer muss irgendwie ausspielen, das ist Blödsinn. Will der Trainer auch nicht? Mache ich auch nicht, weil da gibt es einfach Dinge, die gehen Trainer nichts an und genauso umgekehrt auch, ja. Also daher, da braucht man ein Gefühl.
Klingt aber gut, muss ich sagen.
Du hast jetzt dann auch einfacher irgendwie, wenn du mal mit denen essen gehen willst oder sowas, du hast ja selbst gesagt, irgendwie im Vorgespräch, dass du jetzt inzwischen in Mannheim wohnst.
Genau.
Das hatten wir jetzt noch nicht thematisiert. Irgendwie. Wie hast du dich denn in Mannheim eingelebt?
Ja, klasse. Also ich finde immer, eine Stadt kennenzulernen ist sehr wichtig. Sich da auch irgendwie so mit der Stadt zu leben, dass man nicht immer, jetzt sagen wir mal, nur am Trainingsgelände ist. Klar, die meiste Zeit ist man da, aber dass man hier auch mal in die Cafés geht oder hier auch mal was essen geht oder hier auch seine Italiener hat und so weiter. Abends konnte ich bisher, außer bei der Weihnachtsfeier, aber bisher noch nicht ausgehen, weil da war immer irgendwie was gewesen. Aber sonst tolle Stadt, an der Neckar spazieren gehen und solche Dinge. Hier gibt es tolle Cafés da, Rosengarten, so in dieser Ecke. Und dann mal einfach in die Stadt mit dem Fahrrad fahren, ist richtig cool hier in Mannheim. Also gerade mit dem Fahrrad hier irgendwo mal so, jetzt im Sommer war ich dann häufiger, einfach mal durch die Stadt gehen, Leute zu sehen und so. Hat ein bisschen Frankfurt auch, weil ich aus Frankfurt komme, auch so, multikulturell und viele Facetten. Und wenn du da in der Gegend bist, ist es so und in der Gegend so. Finde ich toll, abwechslungsreich und finde ich auch wichtig. Also ganz wichtig, dass man dann nicht jede Sekunde nutzt, um wieder nach Hause zu, also nach Hause so in dem Sinne, wo die Heimat ist, ja, sondern dass man hier mit der Stadt... Toll, da bin ich aber jetzt auch noch am Kennenlernen oder jetzt zu den Rhein-Neckar-Löwen mal, SAP-Arena war ich jetzt etliche Mal, hat mir Spaß gemacht. So Dinge einfach mal zu unternehmen jetzt hier.
Dann nochmal vom Brandlu, der ist ab und zu beim Training und der sieht dich immer gut gelaunt. Die Frage ist, gibt es dich auch in schlecht gelaunt oder bist du immer gut drauf?
Ja, gibt es mich auch mal schlecht gelaunt. Naja, man hat eine Haltung zum Leben und hat viel erlebt und dann sagt man, jetzt fühlt man sich da, wo man jetzt gerade ist, total richtig im Waldhof. Da ist man irgendwie so, hat man das Gefühl, da gehöre ich hin, da bin ich jetzt richtig, da habe ich das Umfeld, die Leute, die nehmen mich so, wie ich bin. Und das habe ich gerade, deswegen habe ich so die Haltung auch beim Training. Das liegt aber auch vor allem an den Leuten, an den Spielern, die mir das Gefühl geben. Deswegen, klar, gibt es auch mal, also wenn wir jetzt ein Spiel verlieren oder so, ja, oder ja, auch Relegation muss man auch ansprechen, danach war ich schon, ist klar, da ist man dann auch schon mal, man muss auch mal die negativen Dinge ansprechen. Da war ich deswegen halt auch so ein bisschen sprachlos, was selten vorkommt, weil es dann halt auch noch abgebrochen worden ist und man dann nicht damit umzugehen hat. Also da gab es schon mal Momente, da geht es einem weniger gut, aber die gehören zum Sportleben auch dazu. Ich glaube, die machen einen auch noch stärker, also das ist meine Erfahrung, weil es geht nicht immer nur nach oben im Leben, sondern du hast mal eine Kurve drin, eine Delle. Schlecht gelaunt, ich versuche es zu vermeiden, weil ich finde, jeder Tag ist wertvoll, ist jetzt nicht so einfach so dahergesagt und das Leben ist wertvoll. Wieso sollte man einen Tag verschenken jetzt mit schlechter Laune? Okay. Schön. Wäre ein bisschen respektlos.
Wir haben ja noch ein paar Fragen, genau. Wir haben ja noch ein paar Fragen, die wir vielleicht die eine oder andere noch beantworten lassen können. Ja. Von den Zuhörern. Auch Brandlu fragt hier nach der Methode Petri.
Michael Petri, guter Freund. Michael Petri ist ein sehr guter Freund von mir. Und der hat dann was entwickelt gehabt. Das ging so in dieses individuelle Coaching mit Spielern, so technisch, taktisch, aber auch athletisch. Und da hatte ich ihn einfach unterstützt, so mit meinem Netzwerk und habe ihm dann auch geholfen, den einen anderen Spieler mit so einem Konzept, wie man so Spieler einfach individuell, es ging dann halt um Fußballer, ja, verbessern kann. Ja, das war so die Methode Petri.
Da passt irgendwie die Frage von Stefan perfekt dazu. Er fragt, wie macht man das? Wie macht man den einen einzelnen Spieler besser?
Indem man trainiert. Also das ist jetzt... Das ist wirklich auch immer, die machen immer daraus immer so einen Hokuspokus heutzutage und da gibt es so viele Studien und Wissenschaften, aber am Ende ist das, jeden Tag aufzustehen und sich mit dem Spieler zu treffen, zu trainieren. Wenn man dann noch gezielt qualitativ trainiert, ist noch besser. Also Beispiel, wenn man jetzt eine Passwand hat, wo man dagegen schießt, wie früher ans Garagentor, was wir gemacht haben, ja. Da kam dann irgendwann mal ein Nachbar oder so, aber hier ist es so, wenn du dann in 2 Minuten halt 180 Mal dagegen schießt, wird das Passspiel besser. Wenn du dann auch erklärst, wo er den Ball zu treffen hat und wie er das Standbein zu setzen hat und wie er das Schwungbein durchschwingt und so weiter, dann wird der Spieler besser. Und das ist halt nur einfach, genau das ist es. Es geht dann einfach darum, diese gezielten Dinge, die Stärken zu forcieren, die Schwächen eventuell abzustellen. Meistens ist es so, der Spieler ist dann ein bisschen langsamer, technisch gut, und dann vielleicht ein bisschen langsamer. Da muss man halt gucken, wie man zum Beispiel mit gezielten Stabilisationstraining, Krafttraining vielleicht auch ein bisschen Schnelligkeit entwickeln kann. Also das gibt es viele mit Sachen dazu. Am Ende ja, musst du halt einfach auf den Platz gehen und musst mit dem Spieler arbeiten. Und der Spieler muss aber dann auch die Ausdauer haben, insgesamt da durchzuziehen. Ja? Weil viele geben dann relativ schnell auf. Die erwarten dann, wie heutzutage die Gesellschaft, ja, ich habe jetzt 2 Wochen gemacht, jetzt muss doch irgendwas kommen. Oder ja, die wollen immer sofort so ganz schnell einen Erfolg haben, so DSDS-Syndrom, ich will sofort die Millionen, ich will sofort der Superstar werden, aber so funktioniert jetzt Fußball nicht.
Hast du denn Vorbilder, was den Trainerjob angeht? Vielleicht auch kleine? Das müssen, das vorhin irgendwie mal im Nebensatz Guardiola erwähnt, ich weiß nicht, ob der...
Ganz klein. Morgen alle einschalten, 21 Uhr. So. The Zone. Liverpool gegen Manchester. Klar, man guckt bei den großen Trainern. Also ich gefühlt habe ich fast alle Biografien gelesen, weil das interessiert mich. Alex Ferguson, José Mourinho, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, jetzt hatte ich Joachim Löw, hatte ich jetzt unter dem Weihnachtsbaum gehabt. Irgendwie mal so alle, und da ist Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, so irgendwie mal alles, es macht mir Spaß, wie war ihr Werdegang? Und da sieht man oft, der eine hat eine Niederlage, ist nicht so, dass die immer mit dem Aufzug nach oben gesaust sind, sondern da gab es auch. Und wie sie damit umgehen, und jeder hat eine andere Idee auch vom Spiel. Ancelotti ist dann eher, der macht es dann eher über die Mannschaftsführung, und Mourinho war in der Psychologie sehr stark gewesen und natürlich in seinem Defensivverbund. Guardiola ist natürlich der attackierende Trainer, der natürlich einen fantastischen Fußball spielt, und Thomas Tuchel ist ein sehr guter Trainer, wo man Anregungen bekommt, gerade auch, weil er hier in Mainz trainiert hat, und dann gucken wir mal Training, aber Julian Nagelsmann ist auch gut in Hoffenheim, er macht auch ein super Training, einen guten Job, also überall mal ein bisschen, aber am Ende muss man sein eigenes Ding, also es ist wichtig, dass man dann, ja, man holt sich Impulse, Anregungen und schaut auf die Trainer, wie machen die es, und liest auch Bücher dazu. Am Ende ist die Kunst, dass man sich selber auch so ein bisschen, ja, für was steht man selber, was will man selber und sein eigenes Ding auch finden, ja. Aber Anregungen holen ist gerade in den Pausen, Winterpause, Sommerpausen immer wichtig.
Okay, da habe ich gelesen, du hast, hospitiert bei Benfica Lissabon, glaube ich, und
Sporting
war es. Entschuldigung,
ganz böser Fehler wahrscheinlich.
Oh, ja, wahrscheinlich ganz übel. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben, deswegen habe ich es jetzt nicht mehr richtig im Kopf gehabt.
Die Roten
und es war noch eine englische Mannschaft, bevor ich jetzt die falsche sage, was...
Soll ich jetzt sagen?
Ja, sag es bitte, bevor ich was
falsch sage. Es war in Chelsea.
Chelsea.
Hätte ich
jetzt gesagt,
aber
jetzt wollte ich nichts Falsches sagen. Was bringt so Hospitation? Der Kenan Kocak macht das auch immer wieder gerne. Auch mit Trainern treffen, hast du das auch schon gemacht? Was bringt einem das?
Ja, das war unterschiedlich. Also es hört sich immer gut an, wenn man bei so großen Vereinen war. Die Frage ist dann, was hat man wirklich gemacht? Oder was nimmt man mit? Portugal, genau, Sporting. Da waren wir in der Jugendakademie, kommt natürlich Cristiano Ronaldo, ja. Nani, ich glaube, Luis Figo war auch in dieser Akademie gewesen. Die waren sehr offen, obwohl es ja alles, da kommst du echt nur rein, wenn du Kontakt hast. Das war alles ab. Habe ich gedacht, oh je, jetzt Fort Knox, hier kommst du nicht rein. Aber wir hatten da einen portugiesischen Freund, und dann kannte er, der kannte wieder den einen und der kennt den anderen. Und dann haben wir uns da mal so ein Spiel angeguckt, und dann haben die uns rumgeführt und haben uns so die Idee von Sporting einfach näher gebracht. Dann aus anderen Ländern finde ich immer sehr interessant. Dann war ich auch mal in Florenz, dann auch interessant, italienischer Fußball. Du kriegst einfach Eindrücke. Du hast natürlich nur einen kurzen Eindruck. Ja, redest mal mit dem einen oder anderen, jetzt vielleicht nicht unbedingt Cheftrainer, der war da. Cheftrainer Montella war, glaube ich, damals in Florenz gewesen. Aber du kriegst irgendwie so Eindrücke, wie sie trainieren. In Italien war es zum Beispiel, da war alles sehr, die haben das Training vorher mit einer Video vorbereitet, also gezeigt, was sie machen. Es war dann alles aufgebaut, die Spieler sind dann auf den Platz gegangen. Haben natürlich taktisch, die Italiener wird ja immer nachgesagt, dass sie auf die Welt kommen und dann Taktik schon trainieren, ja, die kleinen Kinder mit zwei, so schon Taktiktraining. Da ist halt sehr alles sehr, sehr organisiert und sehr detailverliebt dort, ja. Dafür kommen andere Dinge vielleicht wieder zu kurz. Und ja, man holt sich einfach Anregungen. Man fährt da hin und dann macht man sich selber seine Gedanken und nimmt die eine Übung vielleicht auch mit und das eine Gespräch, und da kommt immer was bei raus.
Okay. So, unsere Sendung ist tatsächlich auch schon leider wieder zu Ende. Wir hätten gern noch ein bisschen mit dir weitergesprochen.
Können wir aber natürlich auch. Wir laden Benny gerne nochmal ein, denke
ich. 3 Minuten, ja?
Genau. Als Drittliga, Co-Trainer.
Genau. Vielleicht das als letzte Frage. Wie schätzt du denn unsere Chancen dieses Jahr ein? Wir haben jetzt irgendwie 8 bzw. 5 Punkte Vorsprung, je nachdem, wie der DFB mit dem Punktabzug entscheidet. Bitte dich um eine kurze Antwort, weil, wie gesagt, wir haben noch 1,5 Minuten. Wo stehen wir am Ende dieser Saison?
Ja klar, wollen wir nicht von dem Platz runter, wo wir jetzt gerade sind, das ist normal. Ich sehe jetzt gar nicht so die 5 Punkte oder irgendwie den Vorsprung zu verteidigen, sondern ich sehe einfach viel Potenzial bei uns. Also es kommen neue Spieler zurück, es kommen Spieler dazu, zurück, die verletzt gewesen sind. Wir haben eine lange Vorbereitungsphase, wir haben jetzt noch 14 Spiele. Wir haben einige Punkte, die wir trainieren müssen, wo wir in der Vorrunde es nicht so gut gemacht haben. Und da sehe ich eher noch Potenzial. Und wenn wir wirklich in Liga hoch wollen und können und werden, dann müssen wir natürlich dann vorbereitet sein. Das meine ich. Also es geht jetzt nicht nur darum, wir müssen auch vorbereitet sein. Wenn wir dann es schaffen sollten, müssen wir vorbereitet sein, in der Liga zu bestehen. Weil die Liga, können wir noch weiterreden?
Ja,
ne?
Ja,
die,
wir reden.
In der Liga, wenn wir höher wollen, wird alles natürlich noch besser werden. Und da müssen wir jetzt schon so gut sein. Deswegen sehen wir eher so ein bisschen den Ansatz, dass wir uns inhaltlich verbessern wollen. Und ja, ist ja keine Frage, was wir am Ende erreichen wollen. Die Frage haben wir ja. Ja, aber wir wollen es zeigen, wir wollen nicht so viel. Wenn wir jetzt eine Sekunde darüber reden, bringt uns keine Sekunde näher. Das ist immer mein Satz, sondern wir wollen es einfach machen.
Okay, jetzt hast du auf die Sekunde fast genau bis zum Ende gesprochen. Irgendwie. Vielen Dank, Benny. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir laden dich sicher wieder ein. Ansonsten waren heute am Mikrofon der Max, der Carlo
und der Ivo.
Und uns hört er in einem Monat wieder, dann hoffentlich wieder mit seinem interessanten Studiogast wie heute Abend. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.